Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Ich habe in Kamerun als Lehrerin gearbeitet, aber als ich nach Potsdam gekommen, nach Deutschland gekommen bin, ich war plötzlich Analphabet, weil ich die Sprache nicht sprechen konnte. Und das war für mich sehr schwierig. Und heute arbeite ich als Sozialarbeiterin. Ich leite eine Gemeinschaft unter geflüchteten Menschen. Und für mich ist es wie zurückgeben, ja, was ich von der Gesellschaft bekommen habe. Ja, ich habe eine Familie. Ich habe einen Mann mit 3 Kindern zu Hause. Aber die wissen, Mama ist Mama für alle. Also, ja. Auch viele von diesen jungen Menschen, die nennen mich Mama. Ja, ja. Ich bin da 24 Stunden. Für alle Migranten, egal ob sie aus Afrika kommen, aus Asien, alle.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kastning und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zur Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Sie sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein. Und was sie dabei erleben, welche berührenden, schönen, dramatischen und mutmachenden Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. In dieser Folge geht es um Hilfe für Menschen, die in der allgemeinen Berichterstattung häufig wenig Beachtung finden. Drittstaatengeflüchtete. Das sind in unserem heutigen Beispiel Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, aber nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. In Berichten dazu taucht öfter der Begriff Geflüchtete zweiter Klasse auf. Diese Geflüchteten erhalten nämlich meist nicht sofort einen Aufenthaltsstatus, anders als Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind 21 Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland hilft im Einsatz, um den betroffenen Menschen zu helfen. Sie helfen in der Ukraine selbst, in Nachbarländern wie Polen, aber auch in Deutschland und zwar mit Hilfsprojekten unterschiedlichster Art. Eines der Projekte, das die Bündnisorganisation CARE in Deutschland umsetzt, richtet sich an eben sogenannte Drittstaatengeflüchtete. Wie diese Hilfe durch CARE und die beiden Partnerorganisationen aussieht, warum sie so wichtig ist und weitere spannende Hintergründe erfahrt ihr in dieser Folge von Who Cares? Ich sitze hier in Potsdam in einem Besprechungsraum. Es gibt frischen Kaffee und mir gegenüber sitzen Geraldine Moir von FEM e.V. und Ubiri Mokini von Kagintua e.V., die sich dieses Büro teilen. Beide Organisationen bieten Hilfsmaßnahmen für Drittstaatengeflüchtete aus der Ukraine an und werden dabei von CARE Deutschland unterstützt. Mit dabei ist auch Lara Isabel Bräucher. Sie ist Referentin für Traumapädagogik und Partnerförderung in der Abteilung Inlandsprojekte und Bildung von CARE Deutschland und kümmert sich unter anderem um dieses Hilfsprojekt. Gut, dann fangen wir direkt an mit dem Wichtigsten, warum wir heute hier sind. Was macht ihr hier?
Also heute machen wir einen Workshop zum Thema Chancengleichheit und Perspektiven. Und es geht darum, die Teilnehmer zu zeigen, dass sie andere Möglichkeiten auch in Deutschland haben. Weil es gibt viele Leute, die nach Deutschland geflüchtet sind, also aus der Ukraine. Die haben studiert und sind nach Potsdam gekommen wegen mangelnder Orientierung. Und die Tatsache, dass sie nicht so schnell einen Aufenthaltstitel kriegen könnte oder Deutschkurse nicht schnell besuchen könnten, könnten sie dann nicht so schnell an die Unis anmelden. Und jetzt wissen sie nicht, wie es weitergehen soll. Also dieser Workshop bietet solche Leute so die Möglichkeit, sich umzuorientieren. Sie werden auch erfahren, was sie hier auch noch machen können, wo sie weitere Informationen kriegen können. Also Deutschkurs besuchen, Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeiten oder FSJ oder Bundesfreiwillige Dienste. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten für Sie hier in Potsdam. Deshalb bieten wir diesen Workshop ein für heute. Also wir haben in den vergangenen Monaten andere Workshops auch angeboten zu verschiedenen Themen, zum Beispiel die deutsche Grundgesetz, Arbeitsmarktintegration. Und viele von diesen Themen wurden von den Geflüchteten selber vorgeschlagen, weil sie viel Informationen einfach haben wollten.
Und die Informationen verbreiten sich weiter. Zum Beispiel bei unserer Radiosendung berichten wir jeden Monat über die Aktivitäten unserer Vereine und auch anderer Migrantenorganisationen. Und wir haben auch die Gelegenheit für geflüchtete Menschen gegeben, ihre Erfahrungen auch zu teilen. Und dann hören wir das und dann organisieren wir Workshops, Informationen veranstalten und manchmal auch begleiten in verschiedenen Ämtern. Zum Beispiel in Jobcenter, in Wohnungsamt, Ausländerbehörde und so weiter. Und Menschen auch haben Angst. Und hier spielen die Migrantenorganisationen, insbesondere Kagentua e.V. und FEM, eine große Rolle, weil wir müssen Vertrauen bauen zwischen uns und den geflüchteten Menschen.
Vielleicht auch noch zu klären, wer überhaupt diese Geflüchteten sind, die zu euch kommen. Es sind ja jetzt nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern es sind Menschen aus anderen Ländern, die zum Zeitpunkt des Beginns des Krieges in der Ukraine gelebt haben.
Die Menschen, die zu uns kommen für dieses Projekt, den wir mit CARE machen, die sind Drittstaatangehörige, die in der Ukraine gewohnt haben und wegen dieses Krieg nach Potsdam geflüchtet sind. Also manche waren Studierende in die Ukraine, manche haben da gewohnt. Es gibt Familien, die in die Ukraine gewohnt haben, die haben Aufenthaltstitel da, aber wegen dieses Krieg müssten sie nach Potsdam fliehen. Und die kommen aus verschiedenen afrikanischen Ländern wie Kamerun, Ghana, Nigeria, Kenia, Tschad. Und vor ein paar Wochen hatten wir eine Familie aus Moldawien. Die sind alle in Potsdam. Und als sie nach Potsdam gekommen sind, ihr Empfang war nicht gleich wie die ukrainische, die hier gekommen sind. Also die wurde anders behandelt. Und deshalb haben wir uns dann so engagiert, um diese Leute so weiterzuhelfen. Und dann CARE ist ins Spiel gekommen.
Bei all der Solidarität gegenüber den Betroffenen des Krieges in der Ukraine haben diese Herausforderungen dieser Geflüchteten wohl nur wenige auf dem Schirm. Daher meine Frage an CARE: Wie schafft ihr es, mehr Aufmerksamkeit für diese Menschen zu bekommen?
Wir möchten eben Drittstaatenangehörige unterstützen, weil es eben für uns eine sehr vulnerable Gruppe ist, die eben besonderen Schutz benötigt. Wir arbeiten deswegen mit Partnerorganisationen zusammen und unterstützen die finanziell. Und wir wissen, dass eben unsere Partnerorganisationen wie Gakindua und FEM zum Beispiel schnell Zugang und Vertrauen zu dieser Gruppe haben. Das Thema Drittstaatenangehörige, das heißt, man spricht da von Menschen, die in der Ukraine, wie Geraldine schon gesagt hat, gelebt haben, ohne ukrainische Staatsangehörigkeit. Und Menschen mit der Staatsangehörigkeit können eben sehr schnell aufgrund der Massenzustromsrichtlinie gemäß Paragraph 24 diesen vorübergehenden Schutz erreichen. Drittstaatenangehörigen, da passiert es eben nicht automatisch. Und da sehen wir eben diese Ungleichheit. Und deswegen ist es uns wichtig, dass eben wir Vereine finden, die sich, wir haben davor auch Akquise betrieben. Okay, wer beschäftigt sich mit dieser Gruppe? Und wer ist da am nächsten an dieser Zielgruppe dran und kann mit diesen Menschen arbeiten? Und das waren eben unsere lokale Vereine, die wir eben da finanziell unterstützen konnten. Was ich auch noch dazu anmerken wollte, ist, dass einfach unsere Partnerorganisationen vor allen Dingen Sicherheit schaffen für die Betroffenen. Und das ist gerade für Drittstaatangehörige besonders wichtig, weil eben da die Sicherheit verloren ist, weil eben es unklar ist, wie der Aufenthalt weitergeht, ob der weitergeht. Und auch das ist ja schon traumasensibles Arbeiten. Einfach, dass unsere Partner durch ihre Arbeit Erstorientierung schaffen, Wissen vermitteln, Informationen weitergeben, sodass eben Sicherheit entsteht für die Betroffenen selbst, sodass sie vielleicht Perspektiven aufbauen können. Und das ist eigentlich der Grundbaustein, dass man heilen kann, wenn man eben traumatische Erfahrungen gemacht hat und eben hoffentlich keine posttraumatische Belastungsstörung entsteht. Dazu muss eben Sicherheit gegeben sein und das vermitteln die Partner sehr gut.
One to do it and they don't know what could be the consequence of it, of doing it.
Der Workshop geht jetzt los. Die Teilnehmerinnen kommen rein, begrüßen sich und setzen sich nach kurzer Diskussion in einen großen Stuhlkreis. 12 junge Menschen blicken gespannt auf Geraldine, Mama, wie sie sich selbst nennt, die dann alle herzlich begrüßt und auf ein Wasser und Snacks einlädt. Sie stellt uns den Workshopleiter vor, einen großen Mann mit buntem Hemd. Und dann geht's auch schon los.
My name is Sonken Tengufon. I am coming from Cameroon. I am living here for quite 20 years.
Mein Name ist Sonken Tengufon. Ich komme aus Kamerun und ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland.
Ich habe hier Politikwissenschaften studiert und bin seit 10 Jahren als Stadtrat tätig. Dort setze ich mich auch für Menschen ein, die in Deutschland eine neue Perspektive suchen. Und ich arbeite für den Flüchtlingsrat Brandenburg. Wenn Sie neu in Deutschland sind, wissen viele Geflüchtete nicht, was sie tun wollen oder welche Möglichkeiten sie haben. Meine Aufgabe ist es also, die Menschen bei diesen anstehenden Entscheidungen zu unterstützen. Bevor wir mit dem Workshop anfangen, fände ich es toll zu wissen, wer ihr seid. Ist das okay? Also fangen wir einfach an.
Ist okay? So, we just start.
Hi, I'm Lara, Freuter, and I'm from CARE.
From Germany, obviously.
Yeah, my name is Geraldine. I'm from Cameroon. No, I'm German. I'm from Boston.
Thank you. What we have to do today is just a...
Was wir heute machen, ist nur der Anfang. Denn um über die Perspektiven zu sprechen, die man in Deutschland hat, ist es sehr wichtig zu wissen, welchen Hintergrund man hat. Menschen wie ihr, die aus der Ukraine gekommen sind, wissen, dass das Gesetz nicht klar ist und das macht die Sache nicht einfach. Manche wissen nicht, ob sie Asyl beantragen müssen, andere wollen es tun und sie wissen nicht, was die Konsequenzen sein könnten, wenn sie es tun. Es ist keine klare Situation. Aber was können wir in so einer Situation tun? Was ist das Erste, das Wichtigste, was man tun muss, wenn man in ein neues Land kommt? Die Sprache lernen, genau. Ob ihr Asyl beantragt oder nicht, das hängt auch davon ab, wie eure Situation in der Ukraine war. Um über eure Perspektiven sprechen zu können, müssen wir erst wissen, welchen Status ihr habt. Ob ihr eine Aufenthaltsgenehmigung habt oder nicht, ob ihr einen Asylantrag stellt oder nicht, davon hängen eure Perspektiven in Deutschland ab.
Nach der Vorstellungsrunde werde ich gebeten, nicht weiter aufzunehmen, damit alle Workshop-TeilnehmerInnen anonym bleiben und sich frei fühlen, die Fragen zu stellen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Ich schalte das Mikro aus. Es werden viele Namen und Länder genannt, viele Fragen gestellt. Wie wichtig ist es, Deutsch zu lernen und sich zu engagieren? Was kann man machen, wenn der Studienkredit nicht ausreicht? Und was hat es mit diesem Paragraphen 24 auf sich? Nehmen wir uns an dieser Stelle kurz Zeit für einen Einschub, eine Erklärung zu diesem Paragraph 24 aus dem Aufenthaltsgesetz, der bei diesem Thema eine wichtige Rolle spielt. Viele Menschen, je nachdem aus welchem Land sie kommen, brauchen ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis, um sich in Deutschland aufhalten zu dürfen. Wer zum Beispiel vor einem Krieg flieht und in Deutschland Asyl beantragen möchte, durchläuft ein Verfahren, das sehr lange dauern kann. Nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, wurde eine Ausnahmeregel geschaffen. Die Geflüchteten wurden vorübergehend von der Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. So der offizielle Wortlaut. Das bedeutet, Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit erhalten den sogenannten humanitären Aufenthaltstitel ohne Asylverfahren. Sie haben dadurch sofort gewisse Rechte und Möglichkeiten. Sie dürfen zum Beispiel arbeiten, erhalten BAföG oder Kindergeld oder können Integrationskurse besuchen. Diese Ausnahme gilt aber nicht für Menschen, die sich zu Beginn des Krieges, zum Beispiel als Studierende oder aus beruflichen Gründen, in der Ukraine aufgehalten haben, aber eine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Sie müssen oft langwierige Prüfungen durchlaufen, um als Drittstaatengeflüchtete denselben Schutz gewährt zu bekommen. In dieser Zeit haben sie keine Arbeitserlaubnis und es gilt die Residenzpflicht. Das heißt, die Geflüchteten können sich nur in der Region aufhalten, die die Behörden festgelegt haben. Und letzter Punkt, wenn ein Asylantrag in Deutschland einmal abgelehnt wurde, können sich die Menschen für keinen anderen Aufenthaltstitel bewerben. Ihr merkt, es ist kompliziert und es ist wichtig, dass es ExpertInnen gibt, an die sich die Menschen wenden und sich beraten lassen können. So, zurück zum Workshop. Die erste Stunde fliegt dahin, wir machen eine Pause und Victor, einer der Teilnehmer, erklärt sich bereit, mir seine Geschichte zu erzählen.
My name is Victor. I'm from Nigeria.
Mein Name ist Victor. Ich komme aus Nigeria. Nach meiner Ausbildung zum IT-Fachmann sagten meine Eltern, geh in die Ukraine, dort kannst du dich weiterentwickeln. So kam ich am 15. Januar 2022 in die Ukraine. Doch bevor meine Fortbildung starten konnte, fing am 24. Februar der Krieg an. Ich hatte das nicht erwartet. Für mich passierte das alles sehr überraschend. Ich fragte mich, was mache ich jetzt? Wohin gehe ich? Ich entschied mich für Deutschland. Deutschland, weil ich dachte, hier meine Fähigkeiten im Webdesign weiterentwickeln zu können und die Person werden zu können, die ich sein möchte. Für mich ist Deutschland einfach das beste Land in Europa. Nachdem der Krieg ausgebrochen war, erreichte ich nach einer Woche Polen. Für Geflüchtete wie mich, egal ob aus Indien oder einem afrikanischen Land, war es schwierig, nach Polen zu kommen. An den Grenzen wurde nicht gut mit uns umgegangen. Schließlich schaffte ich es nach Deutschland. Ich versuchte, mehr über meine Rechte und Pflichten herauszufinden. Das war nicht einfach. Aber Gott sei Dank kam ich mit FEM e.V. in Kontakt. Immer wenn ich Rat brauchte, konnte ich mich hier melden. Und nach 7, 8 Monaten war es dann soweit. Die Ausländerbehörde gab mir endlich den Aufenthaltstitel nach Paragraph 24.
The Ausländerbehörde finally decided to give us the Article 24.
Before looking on your perspective, you have to see what kind of status you have.
Der Workshop taucht jetzt in die Tiefe des Paragraphen 24 ein. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal mit Geraldine, Obiri und Lara Isabel zu sprechen. Obiri, ihr als Cantigua e.V. veranstaltet bis zu 8 solcher Workshops im Jahr. Viele Geflüchtete sind über die Orte, zu denen sie geflohen sind, desillusioniert. Viele bekommen keine Aufenthaltserlaubnis und oft erwartet sie die Abschiebung in ihre Heimatländer. Außerdem haben viele Geflüchtete, die in Wohnheimen leben und Duldung oder Ausreiseausweise besitzen, Angst, öffentlich über Diskriminierung zu sprechen. Dabei sind meist mehr Frauen als Männer betroffen. Wie wichtig seid ihr als Partnerorganisation für Empowerment und Teilhabe von Schutzsuchenden?
Ja, genau. Lokale Vereine, das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel hier in unserem Büro hat ein junger Mann Praktika hier gemacht und er hat mich angerufen und sagt, ja, er hat Kontakt mit ein paar geflüchteten Menschen aus Ukraine, die Nigerianer sind. Und sie wollen einfach nicht in Ausländerbehörde gehen, ihre Aufenthalt zu beantragen, weil sie haben große Angst. Und sie glauben, dass wenn sie jetzt in Ausländerbehörde hier gehen, werden sie abgeschoben. Und sie tauchen unter. Sie wollen nicht rauskommen. Und wir haben versucht, mit denen, sie sind 4 Leute, 2 Frauen und 2 Männer. Und sie haben in Ukraine angefangen, Medizin zu studieren. Und haben wir sie hier eingeladen und mit ihnen gesprochen und haben sie begleitet. Und sie haben jetzt ihre Aufenthalt bekommen, die Paragraph 24. Und wenn keine Vertrauen zwischen uns und diese Leute gibt, dann werden sie bis heute unter den Tisch bleiben. Und jetzt geben diese 4 Leute auch Informationen an andere geflüchtete Menschen. So funktioniert unsere Arbeit hier. Vertrauen bauen.
Wir haben das alles von Anfang ehrenamtlich gemacht. Es war wirklich schwierig, aber als CARE ins Spiel gekommen ist, wir könnten uns dann viel öffner arbeiten und wir haben viele Menschen dann erreicht, weil da hatten wir diese finanziellen Möglichkeiten, viel mehr zu machen. Und dann haben wir auch sehr viel erreicht. Heutzutage, wir haben viele, die studieren, viele, die arbeiten gehen und viele, die Deutschkurs machen. Jetzt haben wir finanzielle Möglichkeit, die Leute weiter zu unterstützen. Und ja, dann können wir sie auch so weiter in ihren Integrationsprozess begleiten.
Thema Frauen, ist es da nochmal eine besondere Herausforderung, weil es da wahrscheinlich auch andere Problematiken gibt?
Ja, mit Frauen ist es anders. Die jungen Männer ist einfacher. Weil, ich weiß nicht, weil sie Männer sind oder, ja, die können überall schlafen, die können schnell ihren Weg finden, aber viele Frauen sind vulnerabel. Sie haben viel erlebt unterwegs, als sie hier gekommen sind und es gibt diese Trauma. Es ist nicht einfach, sich mit anderen Leuten so frei umzugehen. Es ist nicht einfach für sie, sie brauchen dieses Vertrauen. Bevor sie sich öffnen. Sie haben sehr viel Schlimmes unterwegs erlebt. Die haben Rassismus erfahren. Manche wurden sogar vergewaltigt, als sie hier nach hier gekommen. Und deshalb ist es auch ein bisschen schwierig, mit dieser Zielgruppe so offen zu sprechen. Aber langsam gewinnen wir ihre Vertrauen und dann wir können mit ihnen auch arbeiten. Wie ich gesagt habe, es gibt auch Familien, die hier gekommen sind. Die haben Kleinkinder. Und für sie auch war sehr schwierig, weil mit Kleinkindern kann man nicht draußen schlafen, kann man nicht irgendwo schlafen. die können auch nicht schnell Arbeit finden, weil die Kinder müssen erstmal so betreut werden. Sie brauchen Kindergartenplätze, sie brauchen Schule, also Hort und so weiter.
Wenn es um Traumata geht, gibt es da auch spezielle Angebote?
Aktuell im Inland, also CARE ist ja auch im Ausland mit den lokalen Partnern in der Ukraine beschäftigt und hat eben da auch psychosoziale Unterstützungsmaßnahmen. Im Inland wollten wir eben auch aufgrund der Eskalation des Krieges bedarfsorientiert auf die Betroffenen eingehen. Und gerade aktuell läuft eine Bedarfsanalyse, wo wir eben gucken wollen, welche psychosozialen Bedarfe die geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben und dann nochmal konkret Maßnahmen zu entwickeln. Wir stellen uns dann vor, dass es bestimmte traumasensible, stressreduzierende Angebote sind. Und aus den Erfahrungsberichten von unseren Partnern und den lokalen Partnern in Deutschland ist eben auch bekannt, dass viele Menschen, die nach Deutschland aus der Ukraine geflüchtet sind, einfach Traumatisches erlebt haben, Traumatisches erfahren haben, sehr, sehr, sehr belastet sind. Als Grund wurde da zum Beispiel genannt, dass natürlich Hab und Gut in der Ukraine ist, viele Söhne und Ehemänner auch noch da sind, das heißt Familien auseinandergerissen werden und keiner so richtig damit gerechnet hat, dass der Krieg so lange andauernd wird und sich nun eben neue Lebensperspektiven geschaffen werden muss. Und da wollen wir jetzt von CARE ansetzen und eben da auch den Fokus viel mehr auf die psychosozialen Bedarfe setzen, ja, die die Zielgruppe eben mit sich bringt.
Vor mehreren Jahren sind Geraldine und Obiri nach Deutschland gekommen. Sie kennen also die Herausforderungen, mit denen Menschen nach ihrer Ankunft in Deutschland konfrontiert sind. Die Sprache nicht zu können, in einem Wohnheim leben zu müssen, nicht arbeiten zu dürfen, die Bürokratie in deutschen Ämtern. Beide haben es aber geschafft, sich hier ein neues Leben aufzubauen, haben studiert, eine Arbeit gefunden und schließlich ihre Vereine gegründet, um Geflüchteten mit ihren eigenen Erfahrungen helfen zu können.
Ich habe in Kamerun als Lehrerin gearbeitet, aber als ich nach Potsdam gekommen, nach Deutschland gekommen bin, ich war plötzlich Analphabet, weil ich die Sprache nicht sprechen konnte. Und das war für mich sehr schwierig. Und dann habe ich mich so gefragt, all diese Zeit, die ich investiert habe, was zu lernen, mein Leben besser zu machen, muss ich einfach so wegwerfen wegen der Sprache? Nein. Damals war nicht wie heute, wo man zur Sozialamt geht und sofort einen Deutschkurs bezahlt bekommt. Nein, ich habe damals 190 Euro monatlich als Taschengeld bekommen. Mit diesem Taschengeld habe ich meinen Deutschkurs bezahlt. Und nachdem ich meine Aufenthaltserlaubnis bekommen habe, ich habe mich entschieden zu studieren. Und heute arbeite ich als Sozialarbeiterin. Ich leite eine Gemeinschaft Unterkunft geflüchtete Menschen. Und für mich ist wie zurückgeben, ja, was ich von der Gesellschaft bekommen habe. Ich unterstütze gerne Menschen, also Migranten, die auch hier gekommen sind, die ihren Weg nicht finden können. Das mache ich gern. Mit oder ohne Bezahlung mache ich das. Also ich habe keine Arbeitszeit. Ich arbeite von morgens bis 24 Uhr. Ja, ich habe eine Familie. Ich habe einen Mann mit 3 Kindern zu Hause. Aber die wissen, Mama ist Mama für alle. Also, ja. Und viele von diesen jungen Menschen, die nennen mich Mama. Ja, ja, ich bin da. 24 Stunden. Für alle Migranten, egal ob sie aus Afrika kommen, aus Asien, alle. Ja.
Vielen Dank an Geraldine Moa von FEM e.V., Obiri Mokini von Cantigua e.V. und Lara Isabel Bräucher von CARE, die sich diesem besonderen Thema der Drittstaatengeflüchteten angenommen haben. Was ich definitiv aus diesem Workshop mitnehme, ist, wie wichtig es ist, jemandem vertrauen zu können, wenn man sich in so einer Ausnahmesituation befindet, wie geflüchtete Menschen es tun. Und wie wichtig es ist, selbst aktiv zu werden und ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das war ein spannender Einblick in eines von vielen Hilfsprojekten, das CARE für Menschen umsetzt, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Neben Projekten wie diesem für Geflüchtete in Deutschland ist CARE auch stark in der Ukraine selbst aktiv. Auch dort arbeitet CARE eng mit Partnerorganisationen zusammen, die zum Beispiel mit Hygienepaketen, Lebensmitteln und Trinkwasser helfen, Krankenhäuser mit Beatmungsgeräten, elektrischen Betten und Medikamenten ausstatten. Insbesondere kümmern sich die Helferinnen und Helfer von CARE übrigens um die Bedürfnisse von Frauen und Kindern und das in zahlreichen Krisengebieten weltweit. Falls ihr über die Arbeit der Bündnisorganisationen in der Ukraine mehr erfahren wollt, hört mal in unsere letzten beiden Folgen rein. Darin hatten wir Helferinnen zu Gast, die aus der Ukraine stammen und sich jetzt von Deutschland aus für ihre Heimat einsetzen. Und wir haben mit der Bündnisorganisation LensAid auf die ersten Wochen des Krieges zurückgeblickt. Sehr spannend alles. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.